Ich habe damals Tantra für mich entdeckt, weil ich auf der Suche nach mehr Liebe in meinem Leben war.
Brandenburg.
Es hat sich angefühlt, als würde ich in einem Porno stehen. Es war so verrückt.
Lass uns über Sex reden.
Es war eine Kuschelparty, aber im Darkroom wurde hart gefickt.
Ich glaube, dass Online-Dating für viele Menschen ein Weg ist, Einsamkeit zu entkommen. Aber ich glaube nicht, dass es für die meisten funktioniert.
Also wir sind ja offiziell Sexarbeiter. Das ist einfach ein stigmatisiertes Berufsfeld. Also es ist das älteste Gewerbe der Welt, ziemlich sicher, aber stigmatisiert.
Darkrooms gibt es seit Jahrzehnten. Und auch wenn die wenigsten von uns schon mal in einem waren, haben wir doch alle dasselbe, klischeebehaftete Bild vor Augen. Ein dunkler Raum, fast nicht zu sehen, ekstatische Musik, noch ekstatischere Menschen. Hedonismus in Reinform. Und wenn es um Darkrooms geht, herrscht noch immer das Bild von Männern, die Sex mit Männern haben. Orte mit eigenen Codes, eigener Geschichte, entstanden in einer Zeit, in der Homosexualität verfolgt wurde und schwuler Sex strafbar war.
Doch die Vorstellung vom Darkroom als reinem Männerraum ist veraltet. Heute nutzen Menschen aller Geschlechtsidentitäten solche Räume, um ihre Sexualitäten frei und miteinander ausleben zu können.
Mein Name ist Ole Rockrohr.
Und mein Name ist Leon Gerleit. Wir sind Reporter bei der Märkischen Oder-Zeitung. Im Rahmen unserer Podcast-Serie Brandenburg, lass uns über Sex reden, werfen wir heute einen Blick an einen sehr dunklen Ort. Darkrooms. Sind sie wirklich so dunkel? Und was erwartet einen dort als Gast? Um das herauszufinden, haben wir mit einem männlichen und einer weiblichen Besucherin gesprochen. Außerdem hat uns interessiert, wie konstruiert und organisiert man eigentlich einen solchen Ort für halböffentlichen Sex? Dafür sprechen wir mit einer Architektin, die schon mehrere solcher Orte gestaltet hat.
Was erwartet mich in einem Darkroom? Martin hat mit uns über seine Erfahrungen gesprochen. Martins Namen und Stimme haben wir verändert, da er lieber anonym bleiben möchte.
Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Darkroom, der super süß war und in dem es Liegeflächen gab, die man auch nicht verlassen sollte. So dass eine gewisse Privatsphäre und irgendwie auch Intimität sichergestellt wurde. Also man konnte natürlich alles sehen und es war schön, auch die anderen Paare und Personen in Aktion zu sehen. Gleichzeitig hatte man aber seinen eigenen Ort und konnte sich da frei ausleben und abschalten und musste keine Sorge haben, dass externe Leute irgendwie in das Geschehen dazukommen. Ich erinnere mich an eine andere Erfahrung auf einer sexpositiven Party. Da war die Party sehr süß und die Stimmung auf der Party sehr süß. Und als wir dann in den Darkroom gegangen sind, haben wir eine andere Stimmung wahrgenommen. Eine sehr kalte, härtere, dominantere Stimmung. Es war eine Kuschelparty, aber im Darkroom wurde hart gefickt und das war für mich in dem Moment irgendwie ein Kontrast und da habe ich mich dann nicht so wohl gefühlt und habe mit der Partnerin den Raum dann auch wieder schnell verlassen. Ich würde empfehlen, ohne große Erwartungen in Darkroom zu gehen und sich Zeit zu lassen, bevor man aktiv wird und vielleicht erstmal irgendwo hinzusetzen, zu gucken und meiner Einschätzung nach macht es Sinn, sich vorher Gedanken darüber zu machen, für welche Themen man offen ist und wo man vielleicht persönliche Grenzen hat, die man an einem Abend nicht überschreiten möchte. Dass man aber überrascht wird von einer Atmosphäre, die man nicht erwartet hat oder Interaktion mit Menschen, mit denen man nicht gerechnet hat, das kann natürlich immer passieren, sowohl im Positiven als auch vielleicht im Negativen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder in einen Darkroom zu gehen. Ich finde, es ist ein super aufregendes Erlebnis, was eine starke Erinnerung hervorruft. Es ist super spannend und ja, ich denke, jeder Darkroom ist auch ein bisschen anders und auch jeden Abend anders, stark abhängig davon, welche Personen da drin sind und welche Dynamiken entstehen und welche Atmosphäre entsteht. Ja, und freue mich auf die nächste Erfahrung in die Richtung.
Doch wie fühlt es sich als Frau an, in einem Darkroom zu sein? Gibt es dort unangenehme Überraschungen? Zora hat uns erzählt, wie es für sie war. Ihre Aussagen liegen uns schriftlich vor und wir haben sie nachsprechen lassen. Auch ihren Namen haben wir zum Schutz ihrer Identität geändert.
Ehrlich gesagt hat mich nichts wirklich überrascht. Das meiste war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, wäre es vielleicht der Fakt gewesen, dass Frauen eher unterrepräsentiert sind. Das klingt einerseits erwartbar, hat aber auch mit der Historie von Darkrooms zu tun und ist durchaus positiv, war es auch für mich, beziehungsweise auch so gewünscht. Ich habe mich grundsätzlich immer sehr wohl gefühlt. Das liegt vermutlich auch daran, dass sich Darkrooms historisch hauptsächlich auf schwulen Sex zwischen Cis-Männern konzentriert haben. Klar gibt es Situationen, gerade bei Safer Sex und Verhütung, auf die man als Frau grundsätzlich mehr achten muss oder sollte. Aber das ist auch einfach analog zur Gesellschaft an sich. Die grundsätzliche Awareness bei queeren Männern, zum Beispiel Kondome zu benutzen, ist meiner Erfahrung nach sowieso höher. Kann aber auch daran liegen, dass ich vor allem in Gay- und Queer-Clubs bzw. Clubs mit einer solchen Geschichte in Darkrooms war und die entsprechende Consent, Awareness und Support des Teams sehr hoch ist.
Consent und Awareness, das sind wichtige Konzepte an Orten, an denen viele verschiedene Menschen miteinander sexuellen Kontakt pflegen. Im Grunde heißt das, man achtet aufeinander und vor allem darauf, dass niemandes Grenzen überschritten werden. Manchmal gibt es sogar ein eigenes Awareness-Team, was genau dafür die Verantwortung trägt. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass Menschen in solchen Räumen aufeinander Acht geben. Historisch gesehen waren Darkrooms immer Orte, an denen queere Menschen zusammengekommen sind, um ihre Identitäten und Sexualitäten frei ausleben zu können.
Die moderne Darkroom-Kultur beginnt Ende der 1960er Jahre in New York. 1969 eröffnet in Greenwich Village das International Stud, eine Bar mit Darkroom. Einlass nur in Leder oder Jeans. Ein paar Straßen weiter liegt das Stonewall Inn, in dem die Polizei im Jahr 1969 eine Razzia durchführt, bei der sie teils brutal vorgeht. Doch die Gäste wehren sich gegen die Schikanen der Ordnungskräfte. Noch in derselben Nacht und in den darauffolgenden Tagen demonstrieren Menschen gegen das Vorgehen der Polizei. Die Stonewall-Proteste gelten als Meilenstein im Kampf für Gleichberechtigung und Anerkennung. Sie sind der Ursprung der heutigen Pride-Paraden, die in Deutschland als Christopher Street Day bekannt sind. Mit dem neuen Selbstbewusstsein blüht in den 70ern auch die Kultur der dunklen Räume auf. Backrooms, Badehäuser, Sexkinos in New York, in San Francisco und auch bald in West-Berlin, wo rund um Schöneberg und Kreuzberg eine eigene Szene entsteht. Doch diese Freiheit ist seit jeher gefährdet. Konservativen ist sie ein Dorn im Auge und so sehen sich die Gäste auch immer wieder mit staatlichen Repressionen konfrontiert. Ab Anfang der 80er Jahre bedroht noch eine weitere Gefahr diese Freiräume. AIDS. Die dunklen Räume stehen im Verdacht, Brandbeschleuniger der Pandemie zu sein. 1984 lässt San Francisco die Badehäuser schließen. New York folgt. Auch in Deutschland versucht die Politik, unter dem Vorwand der Prävention gegen die Darkrooms vorzugehen. Doch die Subkultur lässt sich nicht verbieten. Und die Häuser, die offen bleiben, werden selbst zu Orten der Prävention. Sie verteilen Kondome, hängen Safer-Sex-Plakate auf, arbeiten mit Gesundheitsbehörden zusammen. Um die Jahrtausendwende gibt es dann einen Wandel in der Darkroom-Kultur. In Toronto mieten Frauen im Jahr 2000 ein Badehaus und veranstalten den Pussy Palace, eine Sexparty für Lesben, queere Frauen und Transpersonen. Sie entwickeln eigene Regeln, die sie auch aufschreiben. Wer darf rein? Wie fragt man? Wie stelle ich Konsens her? Diese Regeln sind Wegweiser der modernen Darkrooms und sie verbreiten sich weltweit. In Berlin und Hamburg entstehen Darkrooms für Lesben, in denen Konsens als elementarer Bestandteil gilt. Aus den Schutzräumen für schwule Männer, in denen Anonymität als wichtigstes Gut gilt, werden Räume für alle Queeren.
Der Schriftsteller und Theoretiker José Esteban Muñoz hat den Badehäusern der 70er Jahre so etwas wie ein literarisches Denkmal gesetzt. In seinem Buch Cruising Utopia beschreibt er sie nicht als vergangene Nostalgie, sondern als Versprechen einer queeren Zukunft. Das blaue Licht des Badehauses habe einen flüchtigen Blick auf eine Welt eröffnet, die es noch nicht gibt. Queerness, so schreibt Muñoz, sei noch nicht hier, aber wir könnten sie spüren. Als warme Erleuchtung eines Horizonts voller Möglichkeit. Alles schön und gut, aber wie plant man Utopie? Wie schafft man Orte, an denen sich solche Blicke an eine queere Zukunft erhaschen lassen? Und genau hier setzt das DTF-Kollektiv aus Berlin an. Jedes Jahr organisiert das Kollektiv einen Bereich für halböffentlichen oder öffentlichen Sex, eine sogenannte Cruising Area, für das Hole Festival in Viropolis bei Gräfenhainchen. Der Anspruch des Kollektives ist es, Menschen jeglicher Identitäten und sexuellen Präferenzen unter ein Dach zu bekommen. Wie man einen solchen Bereich plant Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit der Architektin des Kollektivs, Anouk Vogel, gesprochen. Anouk, wie kommt man eigentlich dazu, Darkrooms und Cruising Areas zu planen? Ist das persönliches Interesse oder siehst du das rein professionell?
Das hat mich sehr gereizt und ich habe damit von Anfang an geliebäugelt. Und es ist dunkel, ich sehe nichts. Ich habe vielleicht einen sehr hotten Typen irgendwie hinter mir oder neben mir. Und ich bin aufgeregt. Und dann sind zwei Dinge, die mich immer gestört haben. Ich so sah, ich sehe diesen hotten Typen nicht, den ich da gerade hinter mir hergezogen habe. Was einfach schade ist. Und B, es gibt keine Möglichkeit für irgendwelche sexuellen Praktiken, die nicht im Stehen oder gegen die Wand gelehnt stattfinden. Das heißt, man kann sich nirgends hinsetzen, hinlegen oder sich auch nur so halbwegs gemütlich machen.
Und wer hat dich aufs Pol-Festival geholt?
Das war ein befreundetes Kollektiv von mir, DTF. Das ist auch in diesem Jahr vor 3 Jahren entstanden. DTF steht für Down to Fuck. Down to Fuck erklärt sich, glaube ich, von selbst. Die sind ans Hall-Festival herangetreten und haben eben dort diese Nische oder diesen Mangel an einem Zwischenraum erkannt, der sich so ein bisschen abseits bewegt von einem klassischen Cruising, schwulen Cruising Darkroom. Und haben das in Worte gefasst und haben ein Konzept aufgestellt und haben diesen Mangel adressiert dem Hall gegenüber. Und alle waren begeistert und haben gesagt, ja, das klingt toll, wir brauchen einen Ort, der was dazwischen ist. Und dann 3 Wochen vor dem Festival ist denen aufgefallen, dass keiner von denen Ahnung hat, wie man Sachen baut. Und das waren alles Freunde von mir. Und dann habe ich einen Anruf bekommen und waren ganz aufgeregt. Und waren so, Anouk, was hältst du davon? Wir haben die Idee fürs Hall Festival und wir haben auch schon das Okay bekommen und wir haben das Budget und so weiter. Und wir sind da jetzt mit an Bord. Aber wir brauchen jemanden, der weiß, wie man Sachen baut. Anouk, hast du Lust mitzumachen?
Das DTF-Kollektiv war also praktisch dein erster Gig, also dein Zugang dazu, Darkroom-Planerin zu werden. Mittlerweile baust du ja für verschiedene Kollektive und Partys in Berlin Darkrooms. Aber vielleicht erzählst du uns mal am Beispiel von dem Cruising Space, den du fürs DTF, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, fürs Hole Festival planst. Mal, wie ihr diesem speziellen Anspruch gerecht werdet, den das DTF ja hat, nämlich möglichst viele Menschen verschiedenster Identitäten und sexueller Präferenzen an einem Raum unterzubringen.
Für dieses Jahr und auch die letzten Jahre im DTF-Zelt oder im DTF-Space haben wir das so aufgeteilt, dass es gibt ein großes Hauptzelt und es gibt einen dazugehörigen Garten und einen Außenbereich. Dieses Jahr haben wir ganz klar das Innere des Zeltes und quasi unseren überdachten Raum als weichen Raum definiert, als Soft Space. Nicht in Bezug auf sexuelle Praktiken, die dort passieren, sondern auf die generelle Atmosphäre und die Oberflächen. Das heißt, ein wichtiger Punkt, was uns, glaube ich, auch herausstechen lässt in so einem Festival-Chaos, ist, dass wir als erstes sagen, Schuhe aus, wenn wir in dieses Zelt reingehen. Dann gibt es in diesem Zelt verschiedene Bereiche, alle jedoch unter dem großen Sammelbegriff oder Definition von weichen Oberflächen und weichen Materialien.
Wie unterscheiden sich die Bereiche in dem Zelt?
Ich würde sagen, es gibt insgesamt so 3 grobe Zonen in diesem Zelt. Man kommt rein, es gibt einen Willkommenstisch, wo auch unser Gastgeber ist, wo man seine Schuhe ausziehen kann, wo alle möglichen Utensilien bereitstehen, Kondome, Gleitgel, Handdesinfektionsmittel und so weiter. Dann gibt es eine Zwischenzone oder so eine Ankommenszone, in der die starke Wohnzimmeratmosphäre hat. Das heißt, wir haben dort Sofas stehen und Sessel im Tisch. Es gibt eine Möglichkeit, dass man nicht quasi direkt ins Geschehen geworfen wird, sondern behutsam rangeleitet wird und du sagst, okay, ich komme jetzt erstmal an und ich kann mir selber überlegen, was will ich denn eigentlich hier? Wie weit will ich gehen? Wohin will ich gehen? Haben wir dann einen großen zentralen Bereich für alle, die ein bisschen exhibitionistischer veranlagt sind. Das heißt, wir haben eine große 2x3 Meter Matratze, die im Mittelpunkt des Zeltes ist, die tatsächlich auch gut einsehbar ist.
Und was ist mit den Menschen, die sich vielleicht erstmal ein bisschen an das Gefühl von öffentlichen Sex rantasten wollen?
Jetzt natürlich sich direkt so exhibitionistisch und offen hinzugeben und in so einem großen Format mit mehreren Leuten auf einer großen Matratze intim zu werden und Sex zu haben, ist nicht jedermanns Sache. deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir eben zusätzlich zu diesem Hauptspace noch mindestens 2 bis 3 privatere Nischen an den Ecken oder an den Rändern des Zelts orientiert haben.
Jetzt hast du vorher beim Beschreiben des Raums, den das DTF-Kollektiv auf dem Heufestival einnimmt, auch einen Garten erwähnt. Wie unterscheidet sich denn der, was im Garten vor sich geht, von dem, was im Zelt vor sich geht?
Wir machen den Garten zu eigentlich zu etwas, was er eigentlich intuitiv nicht ist, nämlich ein Ort, in dem es ein bisschen härter zugehen kann.
Wie schlägt sich das denn in der Gestaltung des Außenbereichs wieder?
Das heißt, zusätzlich zu so klassischen Lounge-Möbeln und Sitzgelegenheiten haben wir dieses Jahr 4 kleine Pavillons geplant. Die muss man sich so vorstellen. Da ist zum Beispiel einer beherbergt eine klassische Sechsschaukel. In der nächsten ist eine Gruppenhängematte eingespannt, würde ich mal sagen, aus einem Sicherheitsnetz, wie man es von Baustellen kennt. Das heißt, es kann auch ohne Zweifel das Gewicht von mehreren Männern in Aktion tragen. Genau, ein dritter ist tatsächlich sehr nah an einem klassischen Darkroom dran. Das heißt, wir sind im Außenbereich, der ist aber hermetisch abgeriegelt. Es ist quasi ein mysteriöser Würfel, komplett abgedunkelt. Und es gibt nur einen kleinen Schlitz an der Seite, durch den man sich durchzwängen kann. Und man weiß nicht, was einem erwartet, wenn man drin ankommt. Dieses kleine Element soll genau diesen Aspekt von Anonymität und Überraschung und Aufregung bedienen, den ein klassischer Darkroom eigentlich tut.
Jetzt gibt es also doch einen Darkroom, nur im Garten.
Ja, es war nie der Anspruch. Es ist mir wichtig, dass das nicht so verstanden wird. Den klassischen Darkroom als traditionellen Ort für öffentlichen Sex in seiner Form und Funktion komplett zu verneinen oder abzulehnen. Es ist aber eben nur eine Art von vielen, vielen Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann und vielen, vielen Räumen dieser Art, die zeigen, dass es noch viele Alternativen dazu gibt. Auch nach der Prämisse, je größer die Variation und die Auswahlmöglichkeiten und die feinen Unterschiede an Orten, die wir bieten, oder die wir kreieren, umso mehr Leute erreichen wir, die sich eben sonst, so wie ich früher, nicht getraut oder nicht wohl aufgehoben gefühlt haben in diesem klassischen Darkroom-Konzept.
In unserer Recherche über die Darkroom-Kultur haben wir mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Und es hat sich gezeigt, das Klischee vom dunklen, kalten Raum mit einer harten, fast schon aggressiven sexuellen Stimmung ist veraltet. Heutzutage sind Darkrooms heller und gemütlicher als noch vor einigen Jahrzehnten. Und das scheint anzukommen. Unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen berichten davon, dass sie sich so viel besser fallen lassen und ihre sexuellen Fantasien ausleben können, als in einem klassischen Darkroom.
Darkrooms sind nicht länger exklusiv für Männer, die Sex mit Männern haben wollen. Ob heterosexuelle Paare, ob Frauen, die Sex mit Frauen haben wollen, die neuen Räume legen Wert auf Konsens und Zugänglichkeit für Menschen aller Sexualitäten und Identitäten. Die neuen Konzepte wollen die klassischen Darkrooms nicht ersetzen, sondern die Idee erweitern. Wir danken allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Mehr zum Thema lesen Sie auf mods.de. Mein Name ist Leon Gerleit.
Und mein Name ist Ole Rockhorn. Und wenn Sie Lust auf mehr haben, hören Sie auch gerne die anderen Folgen unserer Podcast-Serie Brandenburg. Lass uns über Sex reden.
Ich habe damals Tantra für mich entdeckt, weil ich auf der Suche nach mehr Liebe in meinem Leben war.
Brandenburg.
Es hat sich angefühlt, als würde ich in einem Porno stehen. Es war so verrückt.
Lass uns über Sex reden.
Es war eine Kuschelparty, aber im Darkroom wurde hart gefickt.
Ich glaube, dass Online-Dating für viele Menschen ein Weg ist, Einsamkeit zu entkommen. Aber ich glaube nicht, dass es für die meisten funktioniert.
Also wir sind ja offiziell Sexarbeiter. Das ist einfach ein stigmatisiertes Berufsfeld. Also ist das älteste Gewerbe der Welt, ziemlich sicher, aber stigmatisiert.